Inken und Alo.
Ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo.
Was dich bewegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören.
Hallo.
Hallo. Ja. Ah ja.
So. Dein Gesicht. Oh mein Gott. Bei uns ist... Wir haben ja Bauarbeiten am Haus.
Aber das ist gar nicht schlimm.
Und das entspannt uns total. Das ist eine richtig gute Sache, um hier aufzunehmen. Und wir haben uns dann entschieden, dass es eigentlich heute gar nicht so laut ist. Ja, und dann war es zwischendurch doch wieder laut. Und naja, also ihr werdet es feststellen. Ihr müsst es nun heute mit uns so ertragen. Und ja, wir sind ganz entspannt.
Vielleicht kann das ja so ein gehässiges... Haha, die haben Bauarbeiten und ich habe nicht oder und wir nicht oder ja. Irgendwie sowas. Vielleicht ist das ja.
Das ist auch eine gute Sache, ja. Da bin ich mir ganz sicher, dass unsere ZuhörerInnen so drauf sind. Ja. Ja. Okay. Deshalb haben wir uns heute überlegt, wir machen ein einfaches Thema. Nee, eigentlich haben wir festgestellt, dass wir richtig lange nicht mehr über das Thema Rückenschmerzen gesprochen haben, obwohl das so ein grundlegendes Thema ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen mal the basics.
Ich glaube, unsere erste Folge mit der Fehler im System sozusagen, da haben wir im Prinzip darüber gesprochen. Und,
ja, und zwischendrin immer wieder zu Themen, also in einem Thema natürlich auch Rückenschmerzen erwähnt. Ja. Aber genau, weil oft Menschen uns sagen, sie würden aussuchen, ob sie die Folge hören nach dem, wie der Titel ist, haben wir gedacht, dann machen wir das mal. Ja. Kann man das gut wiederfinden.
Also, das ist jetzt keine neue Information, dass es irgendwie ein Volksleiden ist, aber es ist wirklich das, was praktisch jeder in jeder Anamnese bei mir sagt, was auch da ist oder der Hauptgrund. Aber es ist für viele schon so, ja und klar, ich habe Rückenschmerzen.
Ja.
So, es ist, also
das stimmt.
Viele kommen nicht sozusagen, weil sie sagen, ich habe Rückenschmerzen und das will ich jetzt lösen, sondern das ist aber natürlich auch immer schon eine Sache der Vorinformation. Die kommen eher und sagen, also ich bin nicht zufrieden, mir tut alles weh, ich kann Dinge nicht tun, mein Arbeitsalltag überlastet mich, Behaltung, Fett, irgendwie so. Und natürlich habe ich auch Rückenschmerzen.
Ja.
So ist es.
Aber ich würde schon sagen, also natürlich kann es sein, dass es eine Veränderung unserer Bubble ist.
Ja,
Menschen, die wir erreichen. Aber man muss auch sagen, also vor 15 Jahren war das eigentlich das Thema. Die meisten Menschen, die wir betreut haben, hatten eigentlich das Thema Rückenschmerzen.
Ja.
Und,
dicht gefolgt von Nacken.
Dicht gefolgt von Nacken, absolut. 1 und 2, würde ich auch sagen. Deshalb sind das auch unsere ersten
beiden Kurse. Die noch hießen Nie wieder Rücken, Nie wieder Nacken.
Ja.
Und dann haben wir umbenannt auf Endlich richtig.
Endlich richtig. Ja, und das Witzige ist, dass sich in dieser Zeit wahnsinnig viel verändert hat im Bereich, wie das an anderen Stellen behandelt wird. Also ja. Neben unserer Bubble.
Ja, genau. Das sind also bei uns, kommen wir noch zu, aber so... Vor 15 Jahren war es einfach oder vor 10 auch noch, und das ist immer noch unfassbar von den Zahlen her, einfach die OP. Und ich meine, wenn ich mit Menschen spreche, dann ist es immer klar, dass OP eigentlich zu nichts führt. Und es ist ja auch jetzt nicht meine Meinung oder so, sondern es gibt ja diverse Untersuchungen darüber, dass das schlicht nicht funktioniert in den allermeisten Fällen. Es gibt immer die 0, irgendwas Prozent, wo es tatsächlich funktioniert. Und es gibt aber nach wie vor, ich glaube, was sind das, 150.000 oder so, also wirklich so eine Zahl, wo man denkt, das gibt es doch nicht.
OPs im Jahr.
Ja, an der Bandscheibe. Und davon funktionieren weniger als 1%. Das heißt also, das kann es nicht sein. Wie kann es sein, dass das immer noch in dem Maß durchgezogen wird? Also es ist, glaube ich, ein bisschen weniger sogar, es war sogar noch mehr, aber es ist völlig irre. Und genau, das letztlich beruht es einfach nur auf einer Scheinkorrelation. Das heißt also, jemand kommt mit Rückenschmerzen zum Arzt, zur Ärztin und sagt, ich habe Rückenschmerzen. Die guckt in den Rücken und sagt, da ist ein Bandscheibenvorfall. Das ist die Ursache für die Schmerzen. Okay, was machen wir? Wir operieren den Bandscheibenvorfall. Jetzt müssen die Schmerzen besser sein, sind es aber nicht. Ja. Und das Lustige ist sozusagen, dass man dann natürlich irgendwann angefangen hat zu gucken, okay, wie ist denn das? Wer hat denn alles Bandscheibenvorfälle von den Menschen, die keine Schmerzen haben? Und da ist es so, dass irgendwie 2/3 aller Leute diverse Bandscheibenvorfälle haben, aber eben keine Auffälligkeiten. Und genau das Gleiche gilt übrigens auch für Knie mit Meniskusschäden und so weiter. Das heißt, also die Dinge, die dann oft für die Schmerzen verantwortlich gemacht werden, sind einfach auch da bei Menschen, die keine Schmerzen haben. Das heißt, das ist nicht die Ursache für die Schmerzen.
Der einfachste Hinweis und würde ich sagen auch immer die erste Frage, die du stellst, ist, verändert sich der Schmerz über den Tag hinweg?
Ja, genau. Das ist so das Einfachste und auch super plakativ, aber es ist halt so, wenn die Bandscheibe der Grund für den Schmerz ist, dann ist es nicht so, dass die groß verschiebbar ist, sondern man hat da auf diese Position da hinten nicht so viel Einfluss. Und deswegen ist es so,
weil der Schmerz ja theoretisch daher kommt, dass die Bandscheibe verschoben ist und auf den Schmerz drückt. Das ist das, was man immer wieder hört.
Genau, und es ist eh so, dass selbst wenn man sozusagen in dem Maß die Wirbelsäule bewegt, in dem wir das können, dann ist das sozusagen vor Ort keine sehr große Bewegung. Jeder einzelne Wirbel hat 1-2 Grad in jede Richtung. Und das heißt, wir kriegen das da nicht weg, sozusagen. Mhm. Und wenn das rausgerutscht ist und da drauf drückt, dann drückt das da 24/7 drauf, egal in welcher Position. Ob man sich jetzt in eine Stufenlage legt oder ob man Kopfstand macht oder ob man mit krummem Rücken irgendwas Schweres hebt, das ist für die Position da praktisch unwirksam. Also das verändert die Lage vor Ort nicht, den Bandscheibenvorfall nicht. Und deswegen ist es so, dass wenn es irgendeine Schwankung gibt im Schmerz, dann weiß man, also wenn man, keine Ahnung, morgens aufsteht und einen Schmerz von 6 hat und dann läuft man los und dann tut es ein bisschen weniger weh, dann ist es schon so, okay, wieso denn? So, das heißt, wenn es irgendwelche Situationen am Alltag gibt, in denen es weniger weh tut oder mehr weh tut oder wenn es irgendetwas gibt, was die Position verändert oder also wenn man durch Position irgendwie den Schmerz verändern kann, dann kann man schon im Prinzip sagen, dass die Bandscheibe nicht die Ursache ist, sondern irgendwas anderes, weil das Ding da drauf ist und ich habe die Menschen kennengelernt, diese 0,1, wo der Schmerz 8,5 ist, egal was die machen. Ja. Tags, nachts, ohne jede Variation.
Ja, Liegen, beim Sitzen.
Im Liegen, im Sitzen, im Stehen, beim Training, nach dem Training, vor dem Training, durch den Schmerz trainieren. Das Einzige, was dann hilft, ist Schmerzmittel. Und es gibt keine Variation. Und das sind die einzigen, die ich kennengelernt habe, die dann nach einer OP gesagt haben, krass, jetzt ist es konstant eine 1. Du so, okay, jetzt können wir arbeiten. Das sind sozusagen die Leute, wo man sagt, okay, also meiner Erfahrung nach, da würde ich es wahrscheinlich empfehlen.
Aber der beste Hinweis zu wissen, dass sehr wahrscheinlich das nicht die Ursache ist, ist
nicht die einzige. Also es kann ja sein, dass ein Grundlevel von Bandscheibe liegt drauf von 2 ist oder so. Aber das, was es auf die 8 bringt, sind 1000 andere Sachen.
Mhm. Ja, also wenn man das weiß, es gibt irgendeine Schwankung, dann kann man auf jeden Fall schon mal entscheiden und sagen, ich probiere jetzt mal was anderes als OP. Man muss schon sagen, dass es eine Bewegung gegeben hat in den letzten 15 Jahren.
Ja.
Weil diese Idee ist, so konservativ zu lösen. Warum auch immer das konservativ
Warum das konservativ heißt, weiß ich auch nicht.
Verstehe ich
konservativ
gar nicht.
Und das andere ist dann man sagt linksliberal
das,
oder was?
Ja, das ist so witzig, man sagt das einfach so. Ne? Aber jetzt dachte ich gerade, das ist irgendwie merkwürdig. Ja, also genau, die Idee ist, konservativ zu lösen und auch Angebote dafür, dass wenn man zum Orthopäden geht, der dann erstmal sagt, hier Physiotherapie.
Konservativ ist bewahrend. Ich bewahre das Gewebe, so ist es, glaube ich.
Ah, okay. Ja, das kann sein.
Okay.
Du alter Lateiner.
Sorry.
Altgrieche. Gut. Genau, also das gibt es mehr und mehr. Und da ist das Problem sozusagen, was in dieser Art und Weise von konservativ behandeln als Denke drüber liegt, einfach das Vorsichtige sozusagen, das schon. Also da fehlt ein großer Teil. Das ist so ein bisschen dieser Liebschau- und Bracht-Gedanke.
Genau. Da ist sozusagen wieder der nächste Punkt von, okay, der Rücken tut weh, tun wir was für den Rücken. Was denn? Ja, da, wo es weh tut, da ist zu fest. Da ist der Schmerz, da tut es weh. Das heißt, es gibt ganz viele Therapieformen, die da reingehen und dann sagen, okay, hier ist der Rücken zu fest und das tut weh und deswegen ist die Faszie verspannt und der Muskel ist zu fest und deswegen muss das gelockert werden oder so. Und da gibt es dann Strom gedehnt. Und Wärme und Dehnen und Drücken und Tun und Machen und so. Und das ist natürlich 1000-mal besser, als zu operieren. Mhm. Und auch besser als als Schmerzmittel, so, weil das wäre die Alternative. Mhm. Aber das löst das Problem natürlich nicht, weil das tut weh, weil irgendwas anderes, weil die Bewegung nicht funktioniert, weil die Kraft nicht da ist, weil die Stabilität nicht da ist. Und grundsätzlich ist es so, dass der Punkt, der weh tut, nicht das Problem ist. Mhm. So viel kann man sagen.
Festhalten.
Genau.
Ich wollte einmal ganz kurz einschieben, besser als Schmerzmittel. Ich glaube, was auch etwas ist, was wir... Ja, weiß ich nicht, ob das deutsch ist oder so. Wir nehmen ja eigentlich nicht so gerne Schmerzmittel. Also auf der einen Seite gibt es, glaube ich, Menschen, die essen das wie Bonbons, aber es gibt auch viele so aus unserer Bubble, die nehmen nicht so gerne Schmerzmittel. Mhm. Wenn man akut Rücken, also sowas in Richtung Hexenschuss mäßig oder so, es ist mir da reingezogen oder so, ist es wesentlich sinnvoller, mal 2-3 Tage den Schmerz richtig stillzulegen und dann sozusagen wieder loszugehen, als aus diesem Schmerz und diesem Verkrampften zu versuchen, es zu lösen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das besser hinkriege, wenn ich einmal dem Gehirn sage, es ist gut und nicht, es ist ein Alarmzustand, und dann lieber mal 1-2 Tage wirklich ruhig stellen und dann danach sozusagen losgehen mit der Bewegung, hilft meistens besser.
Genau, da ist ja auch dieses Grundverständnis von Schmerz. Das muss man vielleicht auch einmal nochmal klar sagen, wenn man über Rückenschmerz redet. Also Schmerz ist immer nur im Gehirn. Schmerz ist eine Interpretation des Gehirns der Informationen, die es aus dem jeweiligen Bereich bekommt. Das heißt... Es gibt die verschiedenen Sensoren, das heißt also Vibration, Wärme, Scherkräfte, Druck, chemische Reize, so alles das. Und diese Informationen werden im Gehirn zusammengepackt und dann sagt das Gehirn, ui, da ist aber eine Menge Druck und ganz schön viel Scherkräfte, Schmerz. Oder, und das ist das Häufigste, ich habe einfach schlechte Informationen, ich habe nicht genug Informationen, ich weiß es nicht. Und die Informationen zusammengepackt, macht es zu Schmerzen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, weil ich gesagt habe, es ist besser, einmal den Schmerz auszustellen und nicht zu sagen, ja, ich habe mich dann irgendwie durch den Tag geschleppt und habe morgens eine Ibu 400 genommen.
Genau, die Alarmreaktion macht ja wieder was. Das heißt, die Alarmreaktion kann verhindern, dass man sich wieder richtig bewegt. Und aus diesem sich falsch bewegen, weil man so viel Schmerz hat, kann eine Menge anderer Mist passieren. Das heißt also... Es ist natürlich keine Option zu sagen, ich habe jetzt 5 Tage am Schreibtisch gesessen, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ah geil, jetzt kann ich nochmal 5 Tage am Schreibtisch sitzen. Aber wenn es akut ist, zu sagen, ich nehme Schmerzmittel und nehme das als Gelegenheit, mich anders zu bewegen, mich richtig zu bewegen und dem Körper zu sagen, ist nicht so schlimm, wie du denkst, und andere Dinge anzubieten, das funktioniert auf jeden Fall besser.
Einmal das komplett durchbrechen und dann... Ja. Und dann anfangen, ist wesentlich besser, als ich ziehe das über Tage, weil ich das Schmerzmittel nicht nehmen will. Das hören wir super oft. Also, okay, das war aber eingeschoben. Ich habe dich unterbrochen sozusagen, weil wir gesprochen haben über, was ist konservativ und was ist der Gedanke im Moment bei konservativ. Das ist schonen, das ist dehnen, das ist...
Genau, das sind aus meiner Sicht 2 Aspekte. Das eine ist so dieses, da tut's weh, da machen wir das dran. Mhm. Der Rücken tut weh, wir machen eine warme Rolle drauf, wir massieren den, wir mobilisieren den. Oder auch schon so ein bisschen drumrum sozusagen, okay, der Rücken tut weh, wir gehen mal an die Hüfte, mobilisieren das, lockern das. Das heißt also einmal dieses auf den Schmerz bezogene und grundsätzlich ist es so, ich finde die eine Seite toll, die beschäftigt sich zwar mit Lymphe ganz viel, aber der hat seine Seite Stop Chasing Pain genannt. Das heißt also, sozusagen dem Schmerz hinterherlaufen macht keinen Sinn, weil das ja schon eine Interpretation des Gehirns ist, im Sinne von da ist irgendwas oder irgendwo ist irgendwas. Das heißt also, man kann da wirklich so whack the mole mäßig, ah hier, nee da, nee da, nee da. Solange man dem Schmerz hinterherläuft, wird man die Ursache nicht finden. So, das ist das. Und das Zweite ist auch ein großes Problem sozusagen. Das heißt, dass wenn man jetzt sagt, okay, die Person hat Schmerzen, dann ist die Annahme, okay, sie ist schwach, sie ist alt, sie ist, wollen wir jetzt noch weiblich reinbringen, weiß ich nicht, sie hat Schmerzen und jetzt müssen wir alles machen, um sie so zu schonen, ihr so beizubringen, dass sie sich vorsichtig, dass sie sich funktionell, dass sie sich sanft, weich, immer ruhig atmend durch den Alltag bewegt, damit sie es schaffen kann, dem Schmerz, der von allen Seiten droht, immer auszuweichen und ihn vorherzusehen und zu sagen, ah, das habe ich kommen sehen, warte, da habe ich kurz mit einer schmeidigen, funktionalen Bewegung über die sonst was Achse es geschafft, da noch die richtige Bewegung zu machen. Und das wird dann alles noch mit einem super Marketing, mit meinen Lieblingspastellfarbenen Gummibändern und auf schön designten Geräten, die einem den Flow und...
Okay, ja, also, okay, wir haben es verstanden.
Ja, wisst ihr, was ich meine?
Nee, vor allem deine Handbewegung, die jetzt leider keiner sehen konnte, und deine Oberkörperbewegung.
Genau, das sanfte, weiche Bewegung, die... Ja, genau. Und das geht natürlich alles genauso lange gut, bis man zum ersten Mal stolpert oder man sich ruckartig umdreht oder irgendwas sich erschrickt, der Alltag passiert, irgendwas Schweres da ist, was sich nicht sanft und weich bewegen lässt. Und oder ein Kind einen anspringt oder irgendwas halt. Also, und das ist insofern ja richtig zu sagen, okay, fang an, dich zu bewegen. Wir machen das erstmal vorsichtig, ist ja richtig. Aber das reicht nicht, weil der Alltag oder der Sport, wenn man ihn machen will oder was auch immer. Naja, das Problem ist natürlich dann, dass dann Sportarten designt werden, die genauso sind. Also okay, aber noch ein anderes Thema. Das reicht nicht. Also,
ja, und es ist ja das, was da, es führt ja in letzter Konsequenz dazu, dass ich Dinge nicht mehr tue, genau. Die ich, das entscheide ich unbewusst, dann sage ich, ich mache da nicht mit, ich komme da nicht mit, die Wanderung mache ich nicht oder Trampolinspringen geht nicht oder in Kletterpark möchte ich nicht oder keine Ahnung was.
Alles das.
Und ich fange an, einfach Dinge einzuschränken und dadurch Bewegungen sehr viel weniger zu tun, das nicht mehr abzurufen und so weiter, womit ich langfristig die Situation natürlich verschlechter.
Genau. Und man meint, dass man sich dazu entscheidet sozusagen, aber es ist einfach eine erzwungene Entscheidung. Du kannst es nicht und deswegen findest du es doof.
Ja.
Ich will nicht, dass irgendwer Trampolin springt, ist mir scheißegal, aber man muss in der Lage sein, es zu können. Mhm. Also man muss es machen können und dann sagen, ich finde es doof. Ich finde es auch nicht doll, aber ich kann es.
Mhm. So. Ja. Und ich glaube, dass dieses Verständnis, also ich schränke mich weiter ein unbewusst, macht diese Bewegung dann weniger. Und dann kommt aber, wie du gerade beschrieben hast, eine Situation, die ist, haben wir hier auch schon oft drüber gesprochen, ich bin dann irgendwann eigentlich zu schwach dafür, meinen Alltag zu bestreiten. Mhm. Das merke ich aber an Dingen wie, ich bin dauerhaft müde, ich habe nie Energie, ich habe keinen Bock, ich fühle mich depressiv und so weiter. Mhm. Und verbinde das gar nicht mehr damit, weil dann die Überforderung, eine Treppe hochzugehen, so groß ist, dass mein Gehirn sagt, nee, also im Prinzip was anderes als Liegen oder Sofa geht eigentlich nicht mehr.
Genau.
Und das ist dann sozusagen so ein bisschen das Endergebnis davon, von dieser Methodik zu sagen, okay, eigentlich ist es, das Signal der Rückenschmerzen ist eine Interpretation des Gehirns im schlechtesten Fall von, ich weiß nicht so genau. Und das führt am Ende dann zu der unbewussten Fahrt hin zu, okay, ich habe jetzt manifestiert im Prinzip, dass ich nicht mehr die Treppe hochgehen kann.
Genau. Und das ist dann im Alltag, ist es so, ja, aber wieso, ich bin doch fit, ich habe halt nur die Rückenschmerzen. Ist so, okay, warte mal eben. Also, du fährst mit dem Fahrrad, okay. Ja, das heißt, also du kannst zwar Beschleunigung, aber du hast da keine Vertikalbeschleunigung, keine ruckartige Beschleunigung. Das heißt, du fährst in einer sehr sicheren Variante. Du machst Sport. Okay, was denn? Yoga und Pilates. Das sind die beiden Sportarten, die diese hochaggressiven Bewegungsformen, die im Alltag aber permanent vorkommen, ausgeschaltet haben. Mhm. Das sind super Arten, um in Bewegung reinzukommen. Die haben ganz eigene Sachen für sich. Es ist keine Kritik an den Sachen. Sie sind super. Aber es reicht nicht. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich fahre Fahrrad, ich mache Yoga und Pilates, ich mache Wassergymnastik oder ich gehe schwimmen, dann hat er sozusagen alle die Dinge, die im Alltag bedrohlich werden, in den Disziplinen ausgeschaltet, kann da möglicherweise sogar seine Beweglichkeit, seine Koordination, seine Ausdauer trainieren. Aber das, was an aggressiven Kräften auf einen tatsächlich wirkt, wird durch diese Bewegungsformen nicht berührt. Mhm. Und dann ist man in genau dem Zustand, den du gerade beschrieben hast, und ist so, die Scheißtreppe geht nicht, schon gar nicht mit einer Tüte in der Hand. Und auch eine schnellkräftige Belastung wie einem Kind oder einem Hund oder einem Bus hinterherlaufen oder sowas ist unmöglich, weil das da nicht vorkommt. Und man spürt die Überlastung nur in Form von Volldepression, mhm, oder Schmerz.
Ja, Antriebslosigkeit.
Ja, mhm, weil der Körper einem zu Recht sagt, kannst du nicht, lass das bitte.
Okay, gut. Also, wenn das alles verkehrt ist.
Ja, das ist alles scheiße.
So. Also das ist alles scheiße.
So ist die Lage.
Und genau. Und jetzt und, sagen wir mal, wie es läuft.
Euch. Das war schön. Und,
ach so. Nee, ich dachte, und jetzt sind wir diejenigen, die natürlich den Plan haben. Ist auch immer schön.
Ja, wir sind auch nicht einzig, die den Plan haben. Also.
Ist so ein ganz bisschen schwierig. Also alle anderen wissen nichts und wir wissen alles.
Nein, das naja, ist gut. Überhaupt nicht so. Nein. Es ist nur so, dass...
Wir haben uns das ja auch nicht ausgedacht.
Genau, wir denken uns das ja nicht aus, sondern es ist nur so, dass die Stimmen, die sagen, okay, du musst auch ernsthaft schwer trainieren, einfach noch viel zu leise sind, mhm, und es noch nicht in dem Maß ankommt. Punkt.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass das in 5 oder sie hätte schon viel, viel besser. Ja. Und nur so Sachen, dass, wie gesagt, die WHO jetzt vor einem Jahr oder wie lange ist das her, mal gesagt hat, dass Krafttraining dann doch auch
eine gute Sache,
ist.
Ja.
Und wie lange ist das her? 15 Jahre, dass diese erste, ja genau, dass ich an der Uni gearbeitet habe oder wie lange ist das her? Und nee, die erste Studie raus, 20 Jahre, die erste Studie rauskam, die gesagt hat, die Beinpresse kann bei Rückenschmerzen helfen. Mhm. Ja, das war was. Mhm. Das war aufregend. Das hat nämlich leider dazu geführt, dass ich im Training immer die Beinpresse anwenden musste.
Ja.
Genau, mich geweigert habe und rausgeflogen bin. Ja, gut, so viel dazu. Aber es war so, okay, zum ersten Mal hat irgendwer belegt, weil vorher war es so, nee, Krafttraining soll man eigentlich nicht machen. Und so, seid ihr verrückt, wir machen den ganzen nichts anderes als Krafttraining und helfen den Leuten reihenweise, bis die scheiß Studien hinterherkommen.
Das ist 18 Jahre her, glaube ich. 19 ja, Jahre her, irgendwie ja, so. Ich versuche es gerade parallel zu rechnen. Okay, klappt nicht. Okay, also genau, wir brauchen jetzt einen Plan.
Genau, also der entscheidende einzelne Ansatz oder der eine Gedanke ist, okay, du bist jetzt schwach und verletzlich und hast Schmerzen, weil dein Körper den Belastungen, die im Alltag nicht gewachsen sind, und was machen wir daran? Wie kann man das verändern? Wie kann man das systematisch aufbauen? Und natürlich ist Krafttraining die Antwort, aber ich würde es gerne einmal ein bisschen plakativer und kompakter machen. Die meisten haben den Gedanken von, ich muss jetzt Krafttraining machen und das ist auch gut und das ist auch gesund für die Knochen und für die Muskeln und so weiter. Ist so, ja, okay, alles klar. Aber wenn man sich das jetzt einmal praktisch vorstellt, jemand mit starken Rückenschmerzen und wenig Kraft und wenig trainiert und jetzt vielleicht nicht sonst noch irgendeiner monstermäßigen Einschränkung, kann auch viel Gewicht haben, ist egal, fängt jetzt an zu trainieren. Dann macht er das 3-mal die Woche und macht das möglichst richtig. Und wenn er das dann einen Monat gemacht hat, dann hat er 12-mal trainiert. Mhm. 12 Trainingseinheiten. Mhm. Und wenn er es 3 Monate gemacht hat, dann hat er 36-mal trainiert. Mhm. Und man kann, und es ist erfahrungsgemäß so, dass man in 3 Monaten es schaffen kann, von schwach und schmerzgeplagt, zerfressen, auf ein mittleres Level zu kommen. Mhm. Ein mittleres Level, wo man irgendwas so um die vielleicht nicht ganz Körpergewicht hebt und eine Kniebeuge mit halbem Körpergewicht oder sonst irgendwas macht, wo man sagt, okay, die Schmerzen sind schon 1000-mal besser und ja, es gibt einige Situationen, die belasten mich oder ich habe einen Fehler beim Training gemacht, der hat mir nochmal wehgetan, aber wo es eigentlich schon ganz okay ist. Mhm. Finde ich, glaube ich, von der Perspektive ein bisschen geiler als, ja, ich weiß, ich muss jetzt auch noch Krafttraining in meinen Alltag integrieren und das mein Leben lang. Mhm. 36 Einheiten. Von Scheiße zu ganz okay. So. Mhm. Und dann von der Perspektive ist
dann
es so.
Dann muss ich jetzt trotzdem mein Leben lang weitermachen.
Das war, ja, aber nicht so. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dann musst du es noch weitermachen und dann ist die Frage, wie lange dauert das? Und die meisten brauchen dann noch mal 6 Monate. Mhm. Also sie wissen dann, wie es geht, dann brauchen sie noch mal 6 Monate. Und dann haben sie 36, 72, 108 Mal trainiert. Mhm. Und dann sind die meisten echt gut. Mhm. Dann haben sie nicht nur die Kraft in den bilateralen Übungen aufgebaut, so stark, wie sie sein müssen, sondern sie haben auch schon das Ganze auf andere, komplexere Bewegungen übertragen, wie unilaterale Bewegungen, wie Bewegungen, die auch mit Rundenbrücken arbeiten, mit Rotation arbeiten, die auch Geschwindigkeit beinhalten. Und die meisten Leute, die, wenn da nicht irgendwie Covid dazwischen kommt oder sonst was, es schaffen, dreimal die Woche systematisch zu trainieren, sind nach 9 Monaten so weit, dass sie auf einem Level sind, wo sie sagen, okay, das, was da am Anfang stattgefunden hat, das steht zwar in dem Buch und ich erinnere mich da auch dran, aber eigentlich kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Mhm. Dass ich diese Hantel irgendwann mal hochgehoben habe und dachte, die ist schwer, das existiert in meiner Welt nicht mehr. Mhm. Und der Punkt ist, dass wenn man da einmal ist, dass man dann sehr viel Freiheiten hat. Das heißt also, man kann diesen Stand dann sehr leicht erhalten. Man kann dann einmal die Woche trainieren und damit locker diesen Stand erhalten. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, die anderen beiden Tage oder wie auch immer, sein Leben irgendwie aktiv zu leben. Das heißt, Fahrradfahren, Gartenarbeit, was weiß ich, Trampolin springen, egal. Irgendwas machen, was die Muskulatur benutzt und nicht sozusagen nur die eine Stunde Training und den Rest der Zeit nicht benutzen, also Exercise. Aber eigentlich reicht die eine Stunde mit verbundener Exercise, um dieses Level zu erhalten. Mhm. Das ist nicht so wild. Es ist halt nur der Gedanke von, okay, ja, es ist jetzt, du bist jetzt schwach und jetzt ist Mist, aber das dauert nicht so lange, das aufzubauen.
Ja, weil natürlich auch, weil der Gedanke ja immer sein muss, ich tue das, dieses dreimal eine Stunde, ja, um meinen Körper und das Gehirn daran zu erinnern, wie es eigentlich richtig geht.
Genau.
Es ist ja, die Disposition dafür ist ja da, zumindest wenn ich nicht vorher irgendeine... Genau.
Kinder können das. Kinder sind so stark. Die bewegen sich perfekt, im Prinzip wie olympische Gewichtheber oder sonst irgendwas. Und also in der optimalen Kraftform. Und die haben die Krafthebel und die Kraft in der Muskulatur, das alles so zu machen. Und dann werden wir einfach nur älter und verlernen es und dann ist es weg. Und was man... Sorry?
Ich wollte einmal kurz sagen, damit meinen wir Kinder, die nicht in der Schule sind, also alles unter 6. Also wenn man sich anguckt, vor allen Dingen richtig gut zu sehen, bei so 2-Jährigen, die im Prinzip den ganzen Tag in der Hocke verbringen.
Mhm. Und dann, wenn sie aufstehen, die optimale Technik nach oben und so weiter.
Nach oben und nicht umkippen, sondern einfach aufstehen und weiterlaufen. Da kann man sich das gut angucken. So ist das gedacht. Ich finde das immer total eindrucksvoll, wenn man sich dann überlegt, ah, und wie ist das bei mir im Alltag? Wie fühlt sich das an, wenn ich hochkomme? Mhm. Und wenn ich mir so ein Kind angucke, das ist natürlich die Idee. Und das sollte auch im Alter sozusagen genauso funktionieren. Dafür ist es gedacht.
Ja. Ja, und das, was man da eben inhaltlich macht, ist, dass man letztlich die Bewegung des Alltags irgendwie auseinandernimmt. Was gibt es im Alltag? Okay, es gibt sowas wie Stehen, es gibt sowas wie nach vorne neigen, bücken, aufheben, es gibt Bewegung, es gibt, habe ich aufstehen schon, so keine Ahnung. So, und dann gibt es immer Übungen, die dem mehr oder weniger entsprechen und irgendeine gewisse Idealform davon haben. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, bücken, aufheben, sonst was nimmt, dann ist das halt Kreuzheben. Das ist eine Form zu heben, die für diese Person, weil Kreuzheben sieht bei jedem anders aus, die Idealform ist. Und dann sieht man erstmal zu, dass man darin richtig gut wird. Und dann merkt man aber natürlich, okay, warte, ich kann diese Idealform nicht immer anwenden. Also muss man dann verschiedene Varianten davon trainieren und gucken, okay, wie erstens kann man dann sagen, so, ich versuche jetzt meinen Alltag ein bisschen mehr an meine Idealform ranzubringen. Das heißt, ich rücke das, was ich heben will, ein bisschen mehr in die bessere Position, weil ich weiß, wo sie ist. Mhm. Und das Zweite ist, dass man dann, weil man so gut in der Idealform ist, in den davon abgewandelten Formen auch ganz gut ist. Das heißt, wenn man dann ein bisschen schief heben muss oder ein bisschen die Wirbelsäule drehen muss und so, das geht auch. Kann man dann auch trainieren, machen wir auch, ist auch sinnvoll. Aber man hat dann sozusagen, es ist nicht so, der Alltag gibt mir vor und ich muss jetzt gucken, wie ich das mache, sondern es ist so, ich habe ein Ideal und ich forme den Alltag nach dem Und das geht größtenteils ganz gut. Mhm. Ja, und eines der größten Probleme ist natürlich dann einfach nur inhaltlich, dass man, wenn man so trainiert und das lernt, dann macht man die ganzen Dinge willentlich richtig. Mhm. Und die große und schwierige Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass das von selber passiert. Dass man nicht drüber nachdenken muss, wie man hebt, wie man sich hinsetzt und so weiter. Und da ist dann halt Neuro ein Riesending, dass man, also Neuro im Sinne von der Gleichgewichtssinn, das Kleinhirn, das Mittelhirn, die Teile im Gehirn, die Bewegung reflexiv automatisch steuern, so mit aufzubauen, dass diese Ideale, die man gelernt hat, im Alltag größtenteils oder so gut es geht, richtig angewendet werden.
Du bist jetzt gerade aber gesprungen, weil du hast gesagt Kreuzheben. Mhm. Und dann gibt es aber ja noch drei andere Übungen, die den anderen Teil der Bewegung.
Genau, also genau, das ist so eine sehr grundlegende Unterteilung, die kann man in Frage stellen, aber muss man auch nicht. Also es ist so, also Kreuzheben ist irgendwie heben. Und Kniebeuge ist irgendwie, Knie und Hüfte bewegen. Mhm. Also das heißt, aufstehen und jede Form der Fortbewegung, ob das jetzt Treppensteigen ist, Laufen, sonst irgendwas. Und dann gibt es nach oben greifen und nach vorne greifen. Mhm. Und manche nehmen auch noch Zugbewegungen mit drin, kann man auch wieder diskutieren. Aber das sind halt so, man kann grob sagen, mit den bilateralen Grundübungen deckt man im Prinzip 90% der Gelenksmöglichkeiten ab. Ein paar Sachen fehlen. Und was man aber ganz klar nicht abdeckt, ist jede Form der Rotation. Und dafür braucht man dann eben unilaterale Übungen. Mhm. Und das sind halt die Stufen, die man in einem sinnvollen Krafttraining durchläuft. Und es macht Sinn, erst die einfachsten Formen zu lernen und dann sich langsam aufzubauen und zu gucken, kann ich das? Bin ich schon bereit, zu dem nächsten zu gehen? Und jede Steigerung, ob das jetzt eine Gewichtssteigerung ist, macht das, was du vorhin gesagt hast. Es erweitert den Rahmen der Dinge, die ich kann. Das heißt also, wenn ich Kreuzheben mit 12 Kilo kann, dann ist es so, dass ich verschiedene Dinge, die im Alltag nur 12 Kilo heben kann, auf einmal kein Problem mehr für mich sind. So, wenn ich, und dann ist es aber so, das ist ja nicht das Ding, dass die meisten Leute ständig Sachen heben, die 50 Kilo schwer sind, sondern es gibt eben diese Spitzenbelastungen, die im Alltag aufkommen, die aber sehr unauffällig sind, wie zum Beispiel eine Treppe mit der richtigen Technik runtergehen, ist im Prinzip ein Kreuzheben, weil man den Oberkörper vorneigt und die Last des Oberkörpers mit einem Bein abfangen muss, obwohl er vorgeneigt ist. Und viele Menschen haben Probleme damit, die Treppe runterzugehen. Und wenn sie gut darin werden, Kreuzheben zu machen, können sie die Treppe mühelos runtergehen. Mhm. Oder diese Geschichte mit, wir waren wandern oder spazieren, hoch ging, aber runter. Mhm. So, ja, genau. Weil da die ganze Zeit die Kräfte wirken, die du erst aushalten kannst, wenn du ernsthaft gut bist im Kreuzheben. Ja.
Oder wenn ich stolper, ne?
Genau, ganz genau, sehr richtig.
Dann muss ich mich auf einem Bein sehr wahrscheinlich mit vorgebeugtem Oberkörper abfangen.
Fangen, und da brauchst du richtig Kraft, sonst hält das nicht.
Okay, gut. Und dann ist der letzte Punkt, da habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, den Neuroteil aufzubauen, um die Automatisierung hinzukriegen.
Genau. Und das ist ja zum Glück auch etwas, was wächst. Es ist ja, wir machen ja gerne auf Insta da mal irgendwelche Sachen, weil das einfach was ist, was man cool zeigen kann und weil das einen riesen Unterschied macht. Es ist halt so, wahnsinnig viele Leute haben diverse Werte, das Gleichgewicht als Thema, aber das ist nicht das einzige Thema, sondern haben...
Da gibt es auch einen Kurs, den kann man noch kaufen bis Sonntag.
Ja, genau.
Danach nämlich nicht mehr.
Ja. Es gibt wahnsinnig viele Defizite im Neurobereich, die einfach völlig unentdeckt ist, weil es ein relativ neuer Bereich ist. Die Mechanismen sind lange klar, aber wir Trainer und Sportwissenschaftler und Physio und so weiter fangen erst jetzt langsam an, sich damit zu beschäftigen. Das wirkt immer wie ein Trick, aber es ist halt so Basisanatomie. Wenn der Gleichgewichtssinn funktioniert, ist der Muskel stärker.
Ja.
Wenn das Mittelhirn funktioniert, dann ist man schneller und kann höher springen. Es ist so, kannst du 100 Mal in Folge testen, es funktioniert erst mal wieder.
Ja.
Und diese Sachen mit reinzunehmen, ist einfach viel effizienter, beziehungsweise wenn man es nicht tut. Und wir haben es, ich habe es, wie lange bin ich Trainer?
Ja. Das kann ich jetzt nicht rechnen. Nee, auch nicht. 30 also, Jahre.
Ja, vielleicht nicht ganz. Aber.
Doch.
Auf jeden Fall. Sagst.
Doch.
Aber nicht für Geld, muss man sagen.
Ja, also, okay.
Ja, gut.
Aber knapp, ne?
Ja.
Seitdem du 25 bist?
Ja, Ja, krass, ja.
Ja, sind dann auch schon eher 25.
Ja, hier die. Okay, alles klar. Was soll ich jetzt sagen? Okay, also viele Systeme, wenn man die nicht beachtet, dann funktioniert das normale Training nicht. Also das heißt, wenn man ein Defizit im Mittelhirn hat, dann sind Kniebeuge blöd.
Ja.
Und wenn man das dann auftrainiert, merkt man, ach Mensch, Kniebeuge gehen eigentlich. Mhm. Und wenn man ein Gleichgewicht oder sonst irgendwas Defizit hat, also kann man so lange weitermachen. Also wenn man diese Defizite mit behebt, dann ist es viel leichter, da reinzukommen und tausendmal effizienter. Und deswegen macht es natürlich Sinn.
Und dann ist es halt so krass, weil dann ist immer dieses Ding, also Rückenschmerzen, weil das ist so, um nochmal da anzuschließen, wo wir angefangen haben. Ja. Ach so, die Rückenschmerzen. Ach so, ja, nee, Rückenschmerzen, das ist jetzt gar nicht mehr mein Problem.
Genau, das ist ein sehr geiler Punkt.
Und das ist halt so krass, weil dann ist es so, dann gibt es natürlich, dann gibt es das nächste Defizit im Sinne von, okay, weil ich mehr Leistung abrufe, stelle ich dann dieses Problem und dieses Problem fest. Mhm. Aber oft ist so dieses, also dieses Default, so ich komme, weil ich Rückenschmerzen habe und ständig immer wieder Rückenschmerzen habe, ist dann meistens das Erste, was verschwindet sozusagen, weil es das erste oben aufliegendste Problem
ist. Ja, es ist ja auch so, dass also gerade sehr viele Menschen haben Rückenschmerzen, weil sie ein Defizit in der Wahrnehmung haben. Mhm. Und dann ist es so, dass diese ganzen Neurosachen ja sehr darauf ausgelegt sind, die Wahrnehmung zu verbessern. Also über Nervendehnung, über Gleichgewicht ist im Prinzip eine Körperwahrnehmung. Wenn man das aufbaut, gehen die Rückenschmerzen oft sehr schnell weg. Aber das hilft ja in dem Sinne auch nicht. Also, weißt du, es ist ja so, die Gesamtinstabilität ist ja noch da.
Genau.
So, und das ist dann so, okay, super, ich habe jetzt einmal kurz mein Irgendwas-System aktiviert, jetzt nehme ich den Rücken besser wahr, es tut ein bisschen weniger weh. Aber in der Sekunde, wo dann eine Belastung kommt, nimmt man besser wahr, dass man instabil ist. Mhm. Das ist dann auch scheiße.
Mhm. Nee, also ich meinte jetzt eher so nach einem halben Jahr.
Ja, oder so. Genau. Achso, nee, genau. Weil es gibt diesen kurzfristigen Effekt, geil ist besser. Du so, ja, aber das ist nur, weil du jetzt wahrnimmst, okay, das ist schon mal besser. Aber bald nimmst du wahr, das nächste Problem, dass es so nicht reicht. Und dann musst du drauf trainieren. Also nur Neuro hilft auch nicht sozusagen, sondern.
Okay, gut. Dann haben wir einen Plan für Rückenschmerzen.
Ja, ich wollte vor allen Dingen dieses Überschaubare. Es ist okay, du musst 108 Mal trainieren und dann ist fertig. So, hilft das?
Ich habe ich habe zwei Fragen. Eine ist witzigerweise fast schon beantwortet worden, merke ich jetzt hier gerade. Ich fange mal mit der anderen an. Die ist ein bisschen lang. Mhm. Wir haben eben schon drüber gesprochen, weil da ganz viel Hintergrundinformation war. Das lese ich nicht alles vor.
Ja. Also diverse OPs.
Ja, genau. Ich bin 33 Jahre alt und habe die Woche die fünfte Knieoperation immer links wegen mehrerer vorderer Kreuzbandrisse hinter mich gebracht. Die Muskulatur vom linken Bein war nach dem ersten Riss nie mehr so stark wie rechts und ich hatte immer wieder Schwierigkeiten, die Gehirn-Muskel-Verbindung herzustellen. Ich mache seit einem Jahr viermal die Woche Cardio und mindestens viermal Krafttraining und habe auch unilateral und gezielte Muskelgruppen trainiert. Das Problem, die Instabilität im Knie ohne funktionierendes Kreuzband, war immer bei ganz alltäglichen Übungen vorhanden. Beim Laufen oder Krafttraining war das Knie gefühlt stabiler wegen der angespannten Muskulatur. Meine Lebensqualität war dadurch deutlich eingeschränkt, da ich zum Beispiel auch gerne tanze und mich viel bewege und das so jedes Mal zum Risiko, auch zum Angstfaktor wird, wenn ich spüre, dass das Knie instabil wird. Ich habe mir fest vorgenommen, dass das die letzte OP sein soll und will viel tun, damit mein Knie stabil ist und bleibt. Ich werde physiotherapeutisch gut begleitet, aber mich interessiert euer Zugang sehr.
Okay. Ja, genau. Und also, ja.
Also die Hintergrundinformation ist, es hat gestartet mit 18, mit dem
Skiunfall. OP, abgerissen. Und wieder abgerissen und so. Also dieses Knie ist schwer beschädigt, kann man einfach mal so festhalten. Und du machst ja auch viel im Sinne von, das heißt Kraft und Ausdauer und es geht und macht und so weiter. Jetzt kann ja nur meine Aufgabe sein zu sagen, okay, was ist das, was oft übersehen wird? Und da ist einmal das Ding, dass das Knie ja zur Hälfte aus Oberschenkel und zur Hälfte aus Unterschenkel besteht und eine Kniescheibe vorne dran. Das heißt also, es ist nicht das Knie, sondern es sind die beiden Knochen, die sich irgendwo treffen. Und das, was am häufigsten aus meiner Sicht übersehen wird, ist, dass die Position des Unterschenkels oft einfach völlig falsch ist. Und zwar so diese alberne Geschichte, die aber einfach so ist, dass ich gelernt habe und die meisten gelernt haben, dass das Knie ein Scharniergelenk ist. Das heißt, es kann nur strecken und beugen, was aber offensichtlich ein Unfug ist, weil es kann halt auch drehen, sobald es eine Beugung ist, und die Drehung wird größtenteils ignoriert. Und wenn jemand dann falsch dreht, dann werden unten Einlagen reingepackt und gesagt, okay, so geht's dann wieder. Das heißt also, eine Frage wäre, hast du dich schon mit der Unterschenkelrotation beschäftigt? So wie du das beschreibst, würde ich wahrscheinlich vermuten, dass dein Unterschenkel in einer sehr weit außen rotierten Position stuck ist und du wahrscheinlich nicht in der Lage bist, den Unterschenkel willentlich reinzudrehen. Wichtiger noch, dass die Innenrotation des Unterschenkels, die unten dazu führt, dass der Fuß auch mal in eine Pronation, in eine flache Position kommen kann, gar nicht vorkommt. Das versteht man wahrscheinlich nur, wenn man sich ja seit Jahren mit dem Knie auseinandergesetzt hat. Also, nochmal direkt.
Ja, weil die Unterschenkelrotation haben wir auch schon auf Instagram gezeigt und ganz viele Menschen sagen dann, ja, ich kann das gut, weil sie einfach sozusagen genau, das Bein hin und her wedeln.
Also das ist es nicht. Du musst in der Lage sein, den Unterschenkel zu drehen, wenn du nicht dein Knie bewegst, also dein Oberschenkel, und der Fuß am Boden steht. Das heißt also, es gilt nicht sozusagen, den Fuß mitzubewegen oder das Knie mitzuschwenken, sondern es ist die Frage, kannst du ihn direkt bewegen? Und das ist eigentlich die, was heißt nicht ganz so wichtige Frage, die wichtigere Frage wäre, passiert das beim Gehen? Und ich würde es vorwegnehmen, wahrscheinlich nicht. Das wäre ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzen könntest. Das zweite Thema ist einfach, ich weiß nicht, ob du dich, wie intensiv du dich schon mit Neuro beschäftigt hast. Weil
ist das in Knie, in endlich richtig Knie drin?
Die Rotation ist beschreibt? in endlich richtig Ausdauer, bei Gangtechnik.
Okay.
Und das zweite ist, wenn Knie, also wie viel hast du dich schon mit Neuro auseinandergesetzt? Weil alles andere offensichtlich schon. Und wenn du jetzt auf Knie guckst, dann ist immer die Frage, was ist die Aufgabe des Knies? Was muss das Gehirn da machen sozusagen? Und wenn Knie das Thema ist, dann ist es vertikal, linkes Knie hast du, glaube ich, gesagt, oder ist egal.
Also, links, ja.
Ja. Dann wäre interessant, vertikales Gleichgewicht links, weil Knie ist sowohl für hoch runter als auch horizontales Gleichgewicht links, weil linkes Knie ist für vor zurück. Und Knie ist auch für Beugen, das heißt also Mittelhirn rechts sozusagen, weil das über Kreuz geht, egal. Das heißt, wenn du dich mit Neuro beschäftigst, kannst du auch googeln oder sowas. Also wie trainiere ich mein rechtes Mittelhirn? Keine Ahnung, ChatGPT wird auch ein, zwei Antworten geben. Ist das das funktioniert aber meistens nicht.
Ist das in keinem Kurs?
Ja, so speziell nicht, glaube ich nicht. Also trotzdem, Mittelhirn rechts, Gleichgewicht, vertikal, horizontal, links, kann eine große Nummer sein, weil dann alles das, was du sozusagen bisher willentlich und einzeln machst, dann integriert werden kann und dass dein Körper das sozusagen von selber macht. Also das heißt, so dieser Gedanke von, es ist besser, wenn ich sozusagen aktiv mein Knie spanne, weil ich bin beim Sport, heißt ja so viel wie, der Körper macht das sonst nicht. Und das wären eben die Systeme, so wie wir es eben besprochen haben. Das eine ist, das willentlich richtig zu machen, das andere ist, passiert es von selbst und das geht halt über Neuro.
Ja, ansonsten vielleicht einfach mal einen Termin, ja, mal einen Termin bei uns,
ja, genau. Oder? Ja, okay. Wenn ich jetzt denke, der beschäftigt sich seit 15 Jahren mit seinem Knie, beschäftigt sich seit 15 Jahren mit ihrem Knie, dann ist es, ist sie natürlich auch schon Spezialistin dafür, so, dann wären die Tipps, aber ansonsten, genau, gerne mal kommen.
ChatGPT-Fragen, du bist echt geil.
Nee, das kommt oft grober
Unfug. Ja, weil die Bücher, also ich hätte sonst gesagt, die Bücher von Lars
aber sind das, großartig.
Ja, aber das findet man nicht so rum. Ja, nee, so vor allen Dingen ist es, man findet nicht, hier ist die Diagnostik und dann mache ich das, sondern ist es umgekehrt. Es ist, hier sind ist die alles. Übungen, Punkt. Genau. Ja. Deshalb ist es ein bisschen schwierig. Okay.
So, wir haben jetzt hier so eine kleine Katzenattacke. Okay. Mal gucken, dass sie nicht aufs...
Zweite. Nein.
Aufs Mikro oder aufs...
Ja, okay. Nein, das geht leider nicht. Also, zweite Frage. Ihr habt das Leben von meinem Mann und mir massiv verändert. Wow, cool. Das hatte ich gerade gar nicht gelesen. Was haltet ihr von Pilates und Reformer Pilates? Scheint mir gerade der totale Trend zu sein und ich frage mich, ob der Hype gerechtfertigt ist. Hattest du ja eben schon so ganz kleines bisschen erwähnt.
Ja. Also, das ist eine gute Sache, der Grundgedanke ist halt einfach, dass es entwickelt wurde für Tänzer, Tänzerinnen. Das heißt also Menschen, die wahnsinnig harte Belastungen haben und denen aber, da die Stabilität und die Atemtechnik, den Beckenboden und so weiter, Technik fehlt. Das heißt, es ist im Prinzip eine Ergänzung zu schwerer Belastung. Jetzt hat man natürlich diese Form von dem Ursprung so ein bisschen weiterentwickelt und gesagt, okay, wir bringen das noch ein bisschen rein. Aber also, es ist eine gute Sache. Es ist auch was, was helfen kann, wenn man Defizite hat nach, keine Ahnung, einer Geburt oder schlechter Rumpfstabilität oder so. Das kann alles helfen, aber es reicht schlicht nicht. Mhm. Die Belastungen, die da gefahren werden, sind nicht intensiv genug. Und da ist immer dieses wichtige Missverständnis. Ich stelle nicht in Frage, dass das nicht sau weh tut und dass das nicht maximal anstrengend ist. Aber die Definition von Krafttraining ist, dass man eine Bewegung dreimal macht oder maximal fünfmal und dann keine sechste mehr möglich ist. Und das kommt da nicht vor, weil man so da nicht arbeitet, weil man im Prinzip nicht gegen die Schwerkraft arbeitet, sondern gegen sozusagen horizontale Hebel, die so nicht vorkommen. Das heißt, es gibt da keine Belastung, die so schwer ist, dass sie ernsthaft als Krafttraining ausreicht. Und deswegen reicht es nicht.
Und das zweite Problem ist das Systematische. Es gibt keine systematische Steigerung.
Nee, doch, das machen die schon. Okay. Also jetzt je nachdem, wie individuell es ist. Wenn du jetzt in so einer Klasse bist und da sind 30 Leute und dann ist es mehr ausgelegt auf, okay, maximale Zerstörung sozusagen. Mhm. Boah, ich habe richtig was gefühlt und yay, wir haben das alles zusammen gut gemacht hier. Mhm. Okay, cool. Je nachdem, wie individuell es ist, ist es natürlich schon so, dass der Lehrer, die Lehrerin das dann systematisch steuert und auch auf eine Progression hinarbeitet.
Okay.
Aber es kann halt immer nur in einem Kraftausdauer- oder Muskelaufbaubereich sein. Also alles so ab 12, 15, wie viel Wiederholung macht man da in der Summe? Ja, das heißt aber, ein Krafttraining ist 3x5 und dann fertig. Und das wäre halt eine sehr kurze Pilates-Klasse.
Ja.
Weißt du? Das heißt, irgendwas, was du da eine Stunde lang machst, erfüllt diesen Zweck einfach nicht.
Und es ist so ein bisschen, wenn man nach der Definition, deiner Definition geht, ist es ein Sport?
Ja, es ist halt ein Hybrid. Also
ja, okay.
Es hat sich zu einer
Sportart... Es ist nicht so wie Yoga.
Sich zu so einer Sportart irgendwie entwickelt, weil eben das ja auch eine bestimmte, wenn man jetzt die Extremfälle nimmt, dann ist ein bestimmter Schlag sozusagen, die sich auf ihre Weise bestärken, wie es in allen, es gibt ja auch den klassischen Fußballer, genauso wie es die klassische Pilates-Person gibt sozusagen, und da hängt eine Menge dran. Egal, es ist halt eine bestimmte Form, die hat ihren Nutzen, aber es reicht nicht aus, um langfristig Muskulatur aufzubauen. Es reicht also nicht mal aus, um langfristig Muskulatur aufzubauen. Es reicht aber schon gar nicht aus, um Kraft aufzubauen. Und deswegen ist auch nicht, es kann einem, so wie ich sozusagen beschrieben habe, auf einem niedrigen Level so stabilisieren, dass es Rückenschmerzen lindert. Aber damit ist man halt in dieser Vermeidungswelt gefangen.
Ja.
Ich stabilisiere mich auf einem sehr niedrigen Level, weiß, wie das geht, atme immer richtig, antizipiere Bewegungen. Hauptsache, es passiert nichts, was ich nicht vorhersehe oder was ernsthaft schwer ist.
Mhm.
So, deswegen, es ist ein super Element, aber es ist nicht ausreichend.
Okay, alles klar. Gut, vielen Dank.
Ja.
Und dann sind wir fertig für diese Woche.
Ja, und wir hatten jetzt eigentlich keine Baustörung, oder? Ich hoffe, es war okay für euch.
Nee, vielleicht machen die Mittagspause. Frühstückspause.
Ja, vielleicht. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt Lust, das vielleicht so anzugehen, falls ihr Rückenschmerzen habt.
Jetzt haben wir gerade was gehört.
Jetzt habe ich gerade was gehört.
Dann müssen wir jetzt ganz schnell Tschüss sagen.
Alles klar. Eine schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.